Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich und ich bin Unternehmenssprecherin bei Link11. Heute darf ich meinen Kollegen Jens Rieser, Account Executive bei Link11, als Gast begrüßen. Heute will ich mit Jens über die Herausforderungen Cybergefahren für öffentliche Unternehmen, Institutionen und Behörden sprechen. Also alles, was in dem Bereich Public Sector fällt. Doch bevor wir hier tiefer einsteigen, Jens, stell dich bitte kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor.
Hallo, mein Name ist Jens Rieser. Ich bin einer von aktuell 3 Account Executives bei Link11. Ich beschäftige mich, wie Lisa schon gesagt hat, unter anderem mit den öffentlichen Auftraggebern im Bereich DACH, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, und freue mich natürlich heute Gast bei Lisa zu sein und gebe auch gerade wieder den Ping-Pong-Ball an Sie zurück.
Danke, Jens. Also du hast gesagt, du beschäftigst dich intensiv mit öffentlichen Institutionen bzw. öffentlichen Auftraggebern. In den vergangenen beiden Jahren standen Unternehmen der kritischen Infrastruktur besonders im Fadenkreuz. Und auch heute oder beziehungsweise auch in diesem Jahr sehen wir schon recht viel, was da draußen wieder los ist in puncto Cybergefahren. Im Herbst 2023 waren in Nordrhein-Westfalen mehr als 70 Kommunen von einem Sicherheitsvorfall bei einem ihrer IT-Dienstleister betroffen. Das IT-Unternehmen war Ziel eines kriminellen Angriffs, also Ransomware in diesem Fall, der in der Nacht zum 30. Oktober 2023 entdeckt worden ist. Sofort sind natürlich sämtliche Systeme abgeschaltet worden. Dennoch waren als Folge dieser schweren Cyberattacke Bürgerservices für insgesamt rund 1,7 Millionen Einwohnern stark eingeschränkt oder vorübergehend beziehungsweise fast vollständig lahmgelegt, mit teilweise großen Unterschieden bei der Art und dem Ausmaß der Betroffenheit. Bis Weihnachten 2023 konnte der Normalbetrieb nicht wiederhergestellt werden. Also das dauert ja immer ziemlich lange, bis solche großen Cyberattacken gerade bei Behörden wieder behoben beziehungsweise der Normalbetrieb wiederhergestellt ist. Und auch aktuell sind sie zwar fast wieder am Normalbetrieb dran, aber es wird wohl noch bis Herbst diesen Jahres dauern, bis das alles sozusagen erledigt ist. Ein aktuelles DDoS-Angriffsbeispiel haben wir kürzlich gesehen im März 2024 auf die Stadt Fürth. Die wurde innerhalb weniger Tage mehrfach angegriffen und auch beim zweiten Angriff stellt sich natürlich so eine Frage am Ende des Tages: War das geplant? War es Zufall? Also so richtig kommen wir dem ja auch nicht immer auf die Schliche. Doch bevor wir uns hier in Einzelheiten verlieren, was sind deiner Meinung nach, ganz allgemein gesprochen, aus deiner langjährigen Erfahrung mit öffentlichen Einrichtungen, die größten Herausforderungen, wenn es um das Thema Cybersicherheit und Cybergefahren geht?
Also aus Erfahrung kann ich in den letzten Jahren bzw. letzten Jahrzehnten sagen, dass es halt meistens bei den öffentlichen Auftraggebern, ich nenne es jetzt einfach mal komplex, dass wir nicht immer Kommunen, Städte, Länder oder auch Forschung und Lehre, was unter anderem da auch nochmal mit reinfällt, einzeln sprechen. Ich nenne es jetzt einfach komplex öffentliche Auftraggeber. Da haben wir die größte Herausforderung meistens mangels der Ressourcen. Das heißt, bei den öffentlichen Auftraggebern habe ich es nicht so, wie ich es in der Privatwirtschaft habe, dass ich meistens von einem großen Stamm an IT-Security-Spezialisten sprechen kann zum Beispiel, sondern ich muss halt die Herausforderung annehmen, um meine Ressourcen gut zu planen, weil mir teilweise nur 1:5 zur Verfügung steht.
Das heißt 1:5, das heißt ein IT-Security-Spezialist auf 5 normale Mitarbeitenden im öffentlichen Bereich?
In die Industrie reingehen. Das heißt, meistens habe ich in der Verwaltung oder auch irgendwo anders eine Person und in der Industrie habe ich teilweise bis zu 5 Personen, die den gleichen Job erledigen. Deswegen haben wir dahingehend natürlich auch eine Überlastung und ich muss auch noch immer schauen, wo ich meine Prioritäten dafür hinsetze.
Ist klar.
Des Weiteren habe ich zum Teil veraltete IT-Infrastruktur vorherrschen. Das heißt, wir befinden uns im öffentlichen Dienst. Es muss ausgeschrieben werden. Teilweise haben wir Planungen zwischen 5 und 10 Jahren. Das heißt, es wird auf diese Zeit ausgeschrieben und das Equipment muss auch so lange halten. Ist in dieser Art bei der Industrie meistens auch ein bisschen anders geregelt, dass man immer auf dem neuesten Stand bleibt.
Ja.
Findet man zwar nicht überall so, aber es ist teilweise auch auch ein Punkt. Ein weiterer großer Punkt ist die Abhängigkeit von Dritten.
Ah ja, okay, klar.
Das heißt, ich habe bei den meisten öffentlichen Auftraggebern hinten dran weitere Dienstleister sitzen. Ich habe kommunale Rechenzentren zum Beispiel. Das Ganze geht bis auf Landesebene hoch, Bundesebene hoch, von denen ich unter anderem auch abhängig bin und mir auch diese Dienste dafür einkaufe.
Okay.
Und dadurch muss ich natürlich auch dann immer sehen, welche Dienste bekomme ich zur Verfügung gestellt, wie weit sind die Dienste auch für meine in Anführungszeichen Kunden, also unter anderem auch wir Bürger, davon dann auch abhängig, dass wir dieses dann auch relativ gut nutzen können. Weil wenn es nicht funktioniert, das kennst du glaube ich auch, das fängt schon beim Personalausweis an, sage ich jetzt einfach mal, den zu beantragen, soll angeblich überall mittlerweile Pflicht sein, dass es online geht, funktioniert aber meistens nicht.
Nein.
Oder der Dienst ist nicht verfügbar. Das heißt, da wird dann auch der Büsebobe immer hin und her geschoben, wo man dann sagt, okay, wer ist jetzt dafür verantwortlich? Aber das sind so die großen Herausforderungen, die wir da unter anderem bei den öffentlichen Auftraggebern feststellen, sage ich jetzt mal.
Gibt's denn hinsichtlich dieser Herausforderungen, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, also ich glaube, einer der größten Painpoints ist definitiv der Fachkräftemangel oder der Ressourcenmangel im öffentlichen Bereich. Deutschlandweit fehlen laut aktuellen Bitkom-Zahlen ja 149.000 Fachkräfte für IT-Sicherheit. Da kann man sich vorstellen, dass die natürlich nicht unbedingt in Kommunen gehen, weil natürlich da der öffentliche Sektor auch mit der Industrie oder mit der Privatwirtschaft konkurriert und die natürlich auch deutlich bessere Gehälter am Ende des Tages zahlen können. Und trotz der potenziell höheren Gehälter fehlen aber ja auch in der Wirtschaft diese Experten.
Richtig.
Also so rum wie numm, egal wo wir hingucken, IT-Security-Experten fehlen an allen Ecken und Enden. Jetzt haben wir den großen Painpoint, das heißt Ressourcenmangel. Ein anderer ist ja natürlich auch, wie du gesagt hast, man ist abhängig von Dritten. Gibt es da bestimmte Arten von Cyberangriffen, wo du sagst, davon ist, sage ich jetzt mal, die öffentliche Hand stärker betroffen als der Privatsektor, weil ja zum Beispiel vielleicht in der Wirtschaft und der Industrie Hacker davon ausgehen, dass sie höhere Bitcoin-Erpressungszahlungen fordern können? Oder welche Erfahrungen hast du da gemacht? Gibt es besonders hartnäckige Cyberangriffe, die besonders stark Behörden, Kommunen, Länder, den Bund treffen könnten oder sind die genauso betroffen wie alle anderen auch?
Also Bund oder generell die öffentlichen Auftraggeber sind eigentlich genauso betroffen wie auch die Industrie. Nur aber zum Teil bekommen wir mit, dass einfach dieses Sicherheitsgefühl innerhalb teilweise öffentliche Auftraggeber nicht da ist, dass die Akzeptanz zu Cybercrime noch nicht bei jedem angekommen ist. Das sehe ich als großes Problem an.
Kurze Rückfrage an der Stelle. Du hattest ja auch sozusagen die IT-Infrastruktur angesprochen. Hängt es deiner Meinung nach damit auch zusammen, weil einfach die Digitalisierung in dem Bereich noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie sie jetzt in privatwirtschaftlichen Bereichen fortgeschritten ist? Ich habe kürzlich mit einer CISO gesprochen und die sagte, ja, auch im Mittelstand ist sind wir noch weit davon entfernt, so digital zu agieren und zu handeln, wie wir uns das eigentlich vorstellen und wie man das so vielleicht erwartet. Also das heißt, es gibt ja immer noch ein Leck an Digitalisierung auch im öffentlichen Bereich, oder?
Ja, den gibt's immer noch, obwohl es gibt ja das OZG, also das Online-Zugangsgesetz, was ja schon vor ein paar Jahren verabschiedet worden ist, was aber dann jetzt sukzessive leider erst umgesetzt wird. Ich habe jetzt kürzlich gerade gelesen, dass die ein oder andere Kommune mittlerweile bei 70% liegt und das ist schon sehr gut. Also wo man im Endeffekt online von zu Hause, vom Küchenstuhl im Endeffekt seine Behördengänge erledigen kann. Die Akzeptanz liegt aber auch dementsprechend auch noch beim Bürger, weil ich muss mich natürlich auch gegenüber einer Stadt oder eines öffentlichen Auftraggebers natürlich auch authentifizieren.
Ja, ja.
Und in dem Moment haben wir dann das Thema, wo der Bürger halt auch mitspielen muss, wo er sagt, okay, mein Personalausweis ist digital. Ich kann mich damit bei einer Passstelle oder bei der Kfz-Zulassungsstelle oder auch beim Bund wegen Rentenkassen und so weiter und so fort authentifizieren online und kann darüber mein Papierkram, sage ich jetzt einfach mal, erledigen. Natürlich ist das Ganze auch von den einzelnen öffentlichen Auftraggebern halt auch noch nicht so getrimmt, dass man sagt, okay, bitte versuch es generell erstmal online, bevor du zu uns aufs Amt rennst, nenne ich jetzt einfach mal. Da muss man, ich glaube, da gehören beide dazu. Zum einen der öffentliche Auftraggeber selber.
Ja, genau.
Und wir als Bürger oder derjenige, der dementsprechend irgendwas digital erledigen möchte. Aber vielleicht haben dahingehend aber auch immer noch viele Menschen Angst, weil sie einfach sagen, sie wissen nicht, wo ihre Daten hingehen. Und das ist nämlich unter anderem auch ein großes Manko, weil normalerweise sollen die Daten, wir sprechen hier DSGVO, Sprache im Normalfall innerhalb von Deutschland, sollen natürlich Daten nicht ins Ausland rausgehen. Ja. Das halt an Drittstaaten nach Amerika oder ja, egal wohin. Ja. Nur aber wir stellen halt auch fest, dass es immer noch Behörden gibt, die mit US-amerikanischen Unternehmen oder auch mit chinesischen, asiatischen Unternehmen zusammenarbeiten, wo da Daten quergespeichert werden. Und das ist natürlich auch nicht gerade das Aushängeschild für ein Sicherheitsbedenken, in Anführungszeichen, dass ich wirklich denke, meine Daten, wenn ich das Ganze online mache, sind auch auf der sicheren Seite.
Ja, ich glaube, da sprichst du super viele wichtige Punkte an. Zum einen dieses Thema, wie ist das Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger, die Dienste in Anspruch nehmen wollen.
Genau.
Dann ist ja das Thema, wie weit ist denn die Akzeptanz von digitalen Dienstleistungen beim Bürger fortgeschritten? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt, sage ich mal, mit den Digital Natives da auch Generationen nachrücken, die das von Haus aus oder von, in Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht Natur aus, erwarten, dass es diese Dienstleistungen gibt. Also ich glaube, dass der Druck auf den öffentlichen Bereich sich in Zukunft dementsprechend erhöhen wird, weil einfach eine Generation Bürgerinnen und Bürger nachwächst, die vollkommen selbstverständlich mit Online-Zugängen hantieren, die ihr halbes Leben auf Social Media verbringen etc. pp. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Mein Vater gehört auch zu den Menschen in diesem Land, die bis wahrscheinlich zu seinem Tod nicht einmal im Internet gewesen sind, außer er saß neben einem von uns und hat dabei zugeschaut. Also es gibt sie ja noch tatsächlich da draußen, die Menschen,
richtig,
die einfach mit diesem Thema überhaupt keine Berührungspunkte haben. Oder meine 90-jährige Oma, warum sollte die ihren Personalausweis online beantragen? Das ist ja in ihrer Welt gar nicht vorhanden, beziehungsweise hat sie das Verständnis dafür auch gar nicht. Dann hast du angesprochen das Online-Zugangsgesetz. Da würde ich gerne jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar, wie du schon gesagt hast, Kommunen speichern unsere sensiblen Daten, die zahlen soziale Leistungen und stellen Ausweise aus. Jetzt ist es so, dass natürlich auch gerade in dem Bereich, du hast es angesprochen, die DSGVO eine große Rolle spielt. Also wir haben ja auch Kunden, die zu uns kommen oder zu uns gekommen sind, die gesagt haben, wir müssen hier im Bereich Datenschutz dringend was tun, weil unsere Kunden das fordern und wir können nicht mehr in Zukunft mit einem US-amerikanischen Provider beispielsweise zusammenarbeiten. Und jetzt ist es so, dass natürlich immer noch wenige Behördengänge online möglich sind. Also ich glaube, die aktuelle Zahl bewegt sich so um die 80. Also es gibt laut den Recherchen, die ich gemacht habe, so roundabout 580 öffentliche Dienstleistungen, die online zugänglich sein sollten, dank des Online-Zugangsgesetzes. Wie du schon gesagt hast, gibt es Kommunen, die immerhin 70% davon erreichen. Das ist wirklich eine bahnbrechend große Zahl, weil im Durchschnitt sind es sozusagen nämlich meistens nur 81 dieser sogenannten OZG-Leistungen. Und das ist ja noch nicht mal ein Zehntel oder gerade mal ein bisschen mehr als ein Zehntel dieser Gesamtsumme. Jetzt ist im aktuellen Gesetzesentwurf, weil natürlich die Ampelkoalition ein bisschen auf die Tube drückt, was sozusagen ihre Digitalpolitik angeht, aber die großen Projekte wie Identitäten und auch Digitalbudget oder eben diese Verwaltungsdienstleistungen sind so ein bisschen immer noch im Schongang, würde ich mal sagen. Jetzt ist im aktuellen Gesetzentwurf auch festgelegt, dass künftig vor allem offene Standards und offene Schnittstellen verwendet werden sollen. Mit einer solch flächendeckenden Digitalisierung werden ja auch entsprechend viele neue Angriffsflächen geschaffen. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Ist die Digitalisierung der Behörden ausreichend weit vorangeschritten, um uns Bürgerinnen und Bürger die Dienste online anzubieten? Und wie sieht es vor allen Dingen im Hinblick auf die IT-Sicherheit in dem Bereich der sozusagen online zugänglichen Dienstleistungen aus?
Das ist eine sehr gute Frage, Lisa.
Ich weiß. Das ist gemein.
Ja, da müssen wir, glaube ich, beide etwas schmunzeln. Das Thema ist, wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe oder vorhin schon gesagt habe, ist es, wir brauchen erstmal bei den öffentlichen Auftraggebern ein Grund-Security-Verständnis,
okay,
was teilweise nicht vorhanden ist. Mhm. Was wir auch schon oft festgestellt haben bei Gesprächen mit öffentlichen Auftraggebern, dass eine Akzeptanz gar nicht da ist. Oder die denken teilweise ein bisschen privat noch, sage ich jetzt einfach mal, aber nicht auf Landes-Bundesebene, so wie es eigentlich sein soll. Wir brauchen natürlich, wenn wir offene Schnittstellen haben, wo kommuniziert werden kann, müssen diese Schnittstellen natürlich abgesichert werden. Das heißt, da kann nicht nur eine Link 11 dabei helfen. Besser gesagt, wir helfen hauptsächlich, dass der Strom, der reingeht, gesichert ist vor DDoS-Angriffen. Wir schauen, dass in dem Moment keine Botnetze auf die Dienste, vor allem, das sind nicht nur die Homepage-Seiten, sondern es sind die Dienste, genau, vor allem, die hinten dran stehen, nicht befallen werden, so dass ich im Endeffekt auch ohne Hinderungen irgendwas beantragen kann. Das sieht man teilweise jedes Jahr, wenn sich die ganzen Studenten irgendwo anmelden. Das heißt im Endeffekt, das ist ein halber gewollter DDoS-Angriff, weil sich mehrere Leute auf einmal irgendwo anmelden. Aber es tummeln sich da halt auch genügend schwarze Schafe, die Seiten im Endeffekt durch Bots zumachen. Das heißt, ich muss, wenn ich offene Schnittstellen habe, diese erstmal schließen. Erst wenn ich die geschlossen habe, kann ich eigentlich mit einer Digitalisierung erst richtig weitermachen.
Das heißt aber auch, wenn wir nochmal auf die Schnittstellen zurückkommen. Also ich meine, es gibt natürlich unfassbar viele Schnittstellen, die ja auch vielleicht im ersten Moment denjenigen, die sich darum kümmern müssen, gar nicht so bewusst sind, dass das potenzielle Einfallstore sein können. Also ich glaube, du hast es angesprochen, das Bewusstsein dafür, was kann denn alles zu einem Cyberangriff führen? Wo sind denn meine offenen Flanken? Das ist ja häufig gerade vielleicht im, wie du gesagt hast, im öffentlichen Sektor noch gar nicht so weit vorangeschritten. Umso wichtiger ist es ja, dass wir hier beispielsweise in unserem Podcast darüber sprechen und sagen, hier, was sind denn sozusagen Kernelemente? Worauf kommt es an? Was muss der öffentliche Sektor sozusagen als allererstes mal tun und um da sozusagen das Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen. Gibt es da aus deiner Sicht eine Möglichkeit, wie der öffentliche Sektor sich da gut aufstellen könnte? Oder gibt es was, was im Grunde dafür da ist, die Sicherheit oder das Bewusstsein für die Gefahren erstmal entsprechend zu schärfen?
Ja, gibt es. Und zwar gibt es unter anderem vom Ministerium des Innern für Digitalisierung und Kommunen gemeinsam mit der Sicherheitsagentur des Landes Baden-Württemberg, das ist die CSBW, und noch mit unterschiedlichen kommunalen IT-Dienstleistern ein Stufenplan. Mhm. Das heißt, die haben einen Stufenplan für das Mindestsicherheitsniveau herausgebracht. Da kann auch jeder drauf zugreifen. Also das ist eine öffentliche Seite vom Ministerium. Man kann sich darüber informieren. Als öffentlicher Auftraggeber ist unter anderem aber auch zugeschnitten, unter anderem für die Kommunen, weil halt die Kommunen aktuell natürlich mit sensiblen Daten arbeiten im Hintergrund. Und zum anderen halt auch nochmal zu einer Frage zuvorkommt, besser gesagt eine Frage, die du schon mal gestellt hattest, gesagt, halt, dass das Angriffsniveau bei Kommunen halt unter anderem auch steigt. Mhm. Das Thema ist halt einfach, die Angriffe kommen egal wohin. Also das Einfachste ist immer für einen Angreifer da durchzuschlagen, wo er am wenigsten Gegenwehr erwartet. Und das ist leider sind es unter anderem die öffentlichen Auftraggeber, weil halt, ich nenne es einfach mal so, der Cyber-Security-Schutzwall noch nicht komplett ausgebaut ist oder nicht vollständig ist und die darüber halt die Lücken suchen und halt einbrechen können. In dem Stufenplan wird unter anderem auch dann gesagt gehabt, das ist im Endeffekt das ist die erste Stufe. Das ist erstmal eine generelle Bestandsaufnahme. Das ist ein Fragenkatalog. Klar. Diesen Fragenkatalog gehe ich durch, den kann ich für mich selber durchgehen, wo ich einfach für mich selber kläre, was für Dienste sind eventuell offen. Da geht es nicht nur um Dienste. Da ist auch der berühmte auf dem Bau hinterlassene Drucker, der am Netzwerk angeschlossen ist. Das ist immer so, das ist noch aus der Vergangenheit her so. Aber diese Geräte gibt es wirklich und die funktionieren halt mit Netzwerk. Und wenn ich mich da halt einstöpsel, habe ich halt einen Zugang ins Netzwerk rein. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und durch diesen Stufenplan, der unter anderem das CSBW mit rausgebracht hat, ist halt einfach, dass sich da Kommunen schön dran langangeln können. Und das Ergebnis sollte daraus eigentlich sein, dass dann der BSI-IT-Grundschutz dann herauskommt. Das ist natürlich ein sehr langer Weg. Aber in dem Moment, wenn ich BSI-Grundschutz habe, weiß ich, dass ich alles nach Best Practice im Endeffekt durchgezogen habe und bin auch auf der sicheren Seite und habe auch für mich selber, also der verantwortliche IT-Leiter und auch der Bürgermeister oder Amtsleiter oder wer auch immer hinten dran steht, hat dann noch die Sicherheit, dass ich wirklich alles getan habe, um einen Cybersecurity-Vorfall vorzubeugen.
Ja, das sind natürlich, das kam mir gerade, als du Bürgermeister gesagt hast, das ist natürlich super, dass es solche Pläne gibt und ich glaube, ich halte das für sehr sinnvoll, sich solche Stufenpläne vorzunehmen und wirklich einfach auch stupide, in Anführungsstrichen, einfach mal anfangen abzuarbeiten. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, die Herausforderung, es gibt kein Personal, also ich glaube, es ist wichtig, dass öffentliche Auftraggeber, wie du sie nennst, in jedem Fall anfangen, das vorhandene Personal einfach im Bereich Cyber auch weiter zu schulen und weiterzubilden, weil wenn ich keine neuen Ressourcen finde, die ja de facto, haben wir vorhin angesprochen, Fachkräftemangel deutschlandweit, fehlen 150.000 Experten für Cybersicherheit, wenn kein Personal von außen reinkommt, dann sollten die da sind, so weit fortgebildet ausgebildet und weitergebildet werden, dass sie in der Lage sind, gemeinsam mit einem Bürgermeister, der ja auch potenziell nur 4 Jahre in dem Sessel sitzt, das kommt natürlich auch noch erschwerend hinzu. Es kann natürlich ein sehr digital affiner Bürgermeister sein und der nächste oder die nächste Bürgermeisterin ist es gar nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich gerade im öffentlichen Sektor sind auf ganz verschiedenen Ebenen unfassbar viele Herausforderungen zu meistern. Abgesehen davon, dass natürlich einfach die Menschen dafür fehlen, das auch irgendwie umzusetzen. Jetzt hattest du natürlich angesprochen den BSI-Grundschutz. Das gehört natürlich auch in diesen großen Bereich der, sage ich jetzt mal, Vorgaben, Regularien, die seitens von Bund, Ländern und auch der EU vorgegeben sind, um einfach die Cyberresilienz oder die Abwehrkraft der Unternehmen, der Privatwirtschaft und des öffentlichen Sektors zu steigern. Und auch, ja, sozusagen ist ja auch Kern unseres Geschäfts. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz auf sozusagen die aktuellen Diskussionen zwischen Bund und Ländern und der Europäischen Union eingehen, weil es gibt ja die neuen IT-Sicherheitsregeln im Rahmen von NIS 2. Kurz noch als Erläuterung für unsere Hörerinnen und Hörer. NIS 2 steht für Network Information Security, also die Neuauflage der EU-Richtlinie für Netzwerk- und Informationssicherheit. Und aktuell sind die Kommunen ausgenommen von den Vorgaben, die Cybersicherheit und die Resilienz von kritischen Infrastrukturen gegen Hackerangriffen zu steigern. Warum ist es deiner Meinung nach eher besorgniserregend, dass Bund und Länder erwägen, Kommunen und Bildungseinrichtungen von den Vorgaben der NIS-2-Richtlinie auszunehmen? Denn im Fall eines Cyberangriffs zum Beispiel keine Leistungen mehr Sozialleistungen ausgezahlt werden können, hat es ja für die Menschen, die darauf angewiesen sind, zum Teil fatale Folgen. Die sind schon in prekären Situationen und wenn dann die Leistungen nicht gezahlt werden können, weil eine Ransomware oder eine Malware, ein DDoS-Angriff whatsoever die Systeme lahmlegt, dann bringen das ja die Menschen einfach in noch größere Schwierigkeiten und das sorgt ja nicht dafür, dass die Akzeptanz für sozusagen Digitalisierung und Online-Dienstleistungen in unserem Land steigt. Wie siehst du das? Was ist da wichtig zu wissen oder hast du da eine Meinung dazu?
Also es ist hochkritisch, würde ich behaupten. Wenn man Behörden von NIS 2 ausschließt, sagt mir das eigentlich im Hintergrund schon, wir wissen, die Behörden können das aktuell gar nicht. Mhm. Das ist so
das ist eine Art Offenbarungseid,
eigentlich
oder?
Ist es ein Offenbarungseid, wenn man so unter uns beiden redet, sage ich jetzt einfach mal. Es ist jetzt meine Meinung, also es ist keine Meinung, die jetzt rundherum geht. Ich finde es sehr kritisch, wenn die Behörden ausgenommen werden, weil die Behörden haben meine Daten. Das heißt, wenn ich am Amt irgendwas beantrage und ich weiß von vornherein, die müssen nicht auf Security achten, habe ich ein unwohles Gefühl. Mhm. Wie du aber auch schon gesagt hast, bin ich nicht gegen einen Cyberangriff geschützt, können eventuell im Worst-Case-Fall keine Gelder ausgezahlt werden für einen Personenkreis, die auch wirklich darauf angewiesen sind. Es gibt auch weitere Dinge. Es bleibt ja nicht nur beim Geld oder auch bei meinen persönlichen Daten. Das heißt, im Endeffekt hat ein weißen Angreifer in dem Moment automatisch für sich selber, sage ich jetzt einfach mal, das sind einfache Ziele.
Ja.
Das heißt, die müssen sich damit nicht beschäftigen. Das ist für mich eigentlich hochkritisch. Normalerweise müssten, wenn die Industrie NIS 2 erfüllen muss, müsste das eigentlich eine Behörde von vornherein schon. Mhm. Das heißt, nicht eigentlich, sondern es ist ein Muss, dass da, wo unsere sensiblen Daten liegen, im Endeffekt geschützt werden müssen. Bei einer Bank gehen wir von vorne weg von aus, dass unsere Daten sicher sind.
Ja,
nur da gab es auch schon Datenlecks. Aber bei einer Behörde, der zu sagen, du musst nicht NIS 2 fähig sein oder musst NIS 2 nicht erfüllen, ist das sehr kritisch.
Mhm. Ja, also wenn wir da nochmal auf die quasi nächsthöhere Ebene gehen, weil ich habe gerade einen Zeitungsartikel gelesen. Ja, Claudia Plattner, die Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, also des BSIs, die warnt ja auch immer vor den potenziellen Folgen mangelnder Koordination im Falle gleichzeitiger Cyberkrisen in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Und sie fordert auch ganz stark da eine effektivere Zusammenarbeit und die Einberufung von Krisenstäben, um einfach auf Cyberangriffe angemessen reagieren zu können. Also das BSI als quasi Bundesbehörde und die ganzen Länder sind sich ja auch nicht immer ganz so grün, was irgendwie die Systeme, die Sicherheitsrichtlinien, die Vorgaben, ich sag mal die Krisenstäbe etc. pp. Angehen. Und gerade im Bereich Cyberangriff ja, ist aber ja auch extrem wichtig, dass man schnell ins Handeln kommt. Und das ist ja auch was, damit würde ich gerne jetzt an dieser Stelle quasi auch zum Ende kommen, weil sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Wir können wirklich gerne nochmal eine Folge dazu machen, weil es wirklich ein spannendes Thema ist. Schnell reagieren ist ja jetzt auch nicht unbedingt, ich will jetzt nicht zu sehr Behördenbashing betreiben, aber schnell reagieren ist ja zumindest nicht das, was wir empfinden, wenn wir Digitalisierung und den öffentlichen Sektor denken. Und ich habe an dieser Stelle nochmal zwei Fragen an dich. Einmal würde ich gerne von dir wissen, siehst du denn eine Möglichkeit, wie so eine Kooperation oder so eine Koordination oder eine Einrichtung eines Krisenstabs oder im Fall eines Falles, wie der öffentliche Sektor da einfach schneller und besser mit zurechtkommt? Und gibt es, die zweite Frage, gibt es aus deiner Sicht Maßnahmen, die die Politik ergreifen könnte, um eben die Cybersicherheit im öffentlichen Sektor zu stärken und eben die Vorbereitung auf diese Cyberangriffe zu steigern?
Zu deiner ersten Frage. Wie kann man die Koordination verbessern? Das Thema ist, glaube ich, ein hausgemachtes Thema innerhalb der Regierung oder des Bundes, weil es gibt einfach zu viele Gremien, die sich untereinander dem Ball hin und her spielen, also sie spielen Ping-Pong. Dadurch habe ich natürlich eine Einbuße, wenn es um die Schnelligkeit geht. Wir kennen aber auch durch Ausschreibungen, wo wir teilnehmen, halt auch die Daten, die teilweise hinten dran stehen, von was für Zeitabläufen die sprechen. Wir reden im Sekundenbereich. Wenn wir Anfragen bekommen, reden die teilweise im Stundenbereich. Also das heißt, wenn ich eine Stunde warte, bis ein Angriff schon läuft, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, das, was natürlich besser wäre, wenn man eine Art, ich nenne das mal Taskforce hat, ja, die es in gewissen Bereichen auch gibt, wo man auch mit der Industrie zusammenarbeitet.
Ja, weil Erfahrungswerte genau, gibt für solche
wo
Dinge.
Wo die Industrie bedeutend schneller agiert, zum Teil. Ich sage zum Teil, weil da liegt teilweise auch noch ein bisschen was im Argen. Aber die Industrie ist da etwas schneller. Und wenn man da sich Kooperationen aufbaut, wo man schneller einen Meldeplan hat, nenne ich es jetzt einfach mal, dann kann ich durch diesen Meldeplan natürlich bedeutend viel Zeit ersparen. Oder man arbeitet mit Security-Unternehmen zusammen, wo man dann sagt, okay, wenn es zu einem Notfall kommt, helf uns bitte gleich. Und nicht erst eine gewisse Zeit warten und dann schauen, okay, können wir euch helfen? Weil das haben wir auch herausgefunden. Wir machen ja selber Notfall-Onboardings. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, 6 Notfall-Onboardings gemacht, war meistens immer sonntags. Das heißt, dann ist meistens nicht immer die volle IT zugegen. Das heißt, es muss jeder im Endeffekt vom Sonntagstisch weggeholt werden. Es muss alles anlaufen. Es dauert schon eine Zeit. Wir konnten aber in dem Moment unseren Kunden erstmal die erste Angst nehmen. Das heißt, weil wir wissen, was für Abläufe wir machen müssen. Und durch diese standardisierten Abläufe, die wir mit den Kunden durchgegangen sind, war das Thema auch meistens innerhalb von 1-2 Stunden dann gelaufen und der Kunde konnte wieder ganz normal weiterarbeiten. Aber das passiert halt nur dann, wenn ich standardisierte Prozesse habe.
Ja.
Und die muss ich halt vorab durchsprechen um das Ganze im wirklichen Angriffsfall dann ohne Probleme durchspielen zu können.
Da wären wir wieder bei so einem Stufenplan, der sicherlich auch entsprechende Prozesse vorsieht,
genau,
die einfach ablaufen. Wenn XY passiert, mache ich A, B, C und D. Und dann habe ich ja zumindest schon mal einen Leitfaden. Weil ich glaube, es ist einfach, jeder ist doch überfordert bei einem Cyberangriff.
Ja, ja, das ist ja das Erste, was wir machen. Wir beruhigen erstmal die Leute. Dass wir sagen, wir wissen, gibt uns, besser, unsere Pläne sehen sehr einfach aus. Manche belächeln die, nur wir sagen, wenn es wirklich im Angriffsfall ist, ist das Einfachste immer das Beste, weil wir dadurch mit einfachen Fragen, mit einfachen Ergebnissen das Beste im Endeffekt das beste Ergebnis erzielen können. Und dadurch ist die Akzeptanz dahingehend auch dann relativ schnell und einfach.
Jetzt zum Ende dieser Folge nochmal die Frage, die ich eben schon gestellt habe. Gibt es Maßnahmen, die von politischer Seite ergriffen werden können, um Cybersicherheit im öffentlichen Sektor zu stärken?
Ja, gibt es definitiv. Das ist ja, vor allem muss sich der Bund oder generell die öffentlichen Auftraggeber selber mal einig sein, was sie gerne möchten. Das heißt, wir sehen es jetzt gerade, also dies passiert auch. Also das sehen wir auch anhand von Ausschreibungen, die rauskommen, weil die öffentliche Hand muss halt nun mal ausschreiben, was da aktuell gerade abgefragt wird. Also wir laufen da in eine gute Richtung, glaube ich. Aber man muss immer noch mehr machen, weil trotzdem immer noch sehr viele ihr eigenes Süppchen kochen. Das ist das große Manko dabei. Würden wir sagen, wir geben wieder alles in zentrale Dienste ab, das heißt, dass wir Gebietsrechenzentren haben, die, so wie es ganz früher mal war, alle Dienste zur Verfügung gestellt hat einer Kommune, dann bin ich eigentlich auf einem relativ guten Weg. Sobald ich eine Kommune jetzt zum Beispiel wieder habe, die sich selbst verwaltet, die ihre Dienste wieder selber einkauft, die muss sich darum natürlich selber kümmern. Habe ich jemanden, der das en bloc für mich erledigt, habe ich dann natürlich wiederum Zeit für Aufgaben, um eventuell auch meine Mitarbeiter zu schulen gegen Cybersecurity. Das Thema ist halt ganz oben angesiedelt. Wenn wir halt teilweise sehen, wie sich der Bund schützt oder auch über wen sich der Bund schützt, muss man sagen, liegt noch einiges im Argen. Aber wir hoffen, dass das halt in dieser Art immer besser wird, dass wir halt auch die Akzeptanz zur Cybersecurity hin an die dementsprechenden Behördenstellen liefern können. Wir sind im ständigen Austausch mit den Behörden, nur wir hoffen, dass es da vielleicht dann auch in den nächsten Jahren, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, sondern sagen wir mal, Stufenplan in den nächsten, wo wir wieder beim Stufenplan wären, in den Stufenplan in den nächsten 5 Jahre vielleicht geht, dass da die Akzeptanz steigt, weil wir werden immer gläserner und wenn wir gläserner werden, ist das Thema, dass unsere Daten offen liegen und in dem Moment muss halt die Regierung oder müssen die Behörden dafür zuständig sein, dass man in diese Daten nicht einsehen kann.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jens, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt des öffentlichen Sektors. Also hier scheint auf jeden Fall ordentlich was los zu sein. Wenn wir auf das Thema Cybersicherheit blicken, wir dürfen gespannt sein, wie das Rennen um NIS 2, den BSI-Grundschutz, den Stufenplan ausgeht und ob sich Bund und Länder nicht doch dafür entscheiden, dass auch die Kommunen und Bildungseinrichtungen unter die neuen Cybersicherheitsrichtlinien fallen werden. Mehr Cyberresilienz können in jedem Fall alle Kommunen und öffentlichen Einrichtungen gebrauchen. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr weiter dem Weißen Kaninchen folgen wollt, abonniert gerne den Podcast. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bedanke mich bei Jens.
Gerne.
Vielen Dank. Und ja, passt auf euch und euren digitalen Fußabdruck und eure Daten auf. Und wie immer gilt, keep calm and get protected.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem Weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.